Runter mit den Handbremsen, was soll's, ich mache jetzt Vollgas und es ist mir jetzt egal, was die anderen denken.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin David.
Und ich bin Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Unser heutiger Gast ist Stefanie Luxert und Stefanie ist Journalistin, Buchautorin, Bloggerin und zuletzt auch Podcasterin.
Ja, ihr Blog ist das Blog, das jeder kennt, aber niemand aussprechen kann. Es löst beim Lesen ganz viele O's und M's aus, denn sie schreibt dort ganz authentisch und sehr ehrlich über ihr Leben und wird damit zu unserer digitalen Freundin, wie sie selbst sagt. Ihr Podcast heißt Endlich Um und wurde von Apple zu einem der besten neuen Podcasts 2018 gekürt. Heute ist es einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Dort unterhält sie sich mit interessanten Menschen über die Themen, die sie bewegt, wie gesundes Essen, Selbstliebe und Nachhaltigkeit.
Wir sprechen mit Stefanie über ihre Zeit als Werberin und Journalistin. Wir hören tolle Geschichten von Menschen, die ihr auf ihrem Weg geholfen haben. Wir sprechen über ihren Sprung in die Selbstständigkeit und wie es war, ohne Strategie oder Businessplan das Blog zu starten. Ein tolles Beispiel dafür, dass durch viel Arbeit und sehr viel Geduld ein Herzensprojekt zu einem erfolgreichen Hauptjob werden kann. Wir sprechen auch darüber, wie sie Entscheidungen trifft und wie sie sich den Einfluss erklärt, den sie mit dem Blog und ihrem Instagram-Profil hat und wie sie es geschafft hat, mit Hilfe eines Coaches Selbstzweifel zu überwinden und durch eine aktuelle Krise zu arbeiten.
Ja, ihre Geschichte bringt sie vor allem total authentisch und ehrlich rüber und sie zeigt oft auch die ungeschönte Wahrheit. Schaut euch mal zum Beispiel ihre Stories an unter dem Hashtag #JetztMalEhrlich. Besonders bewundern wir auch total ihre positive Energie, den Mut, auch mal Schwäche und Verletzbarkeit zu zeigen und dass sie jetzt mit 40 ja, die Ansage für sich selbst macht, total Vollgas zu geben.
Unser Partner für diese Folge ist She's Mercedes und She's Mercedes schickt dir einmal im Monat einen tollen Newsletter, bei dem starke Frauen über ihr Leben sprechen und über die Themen, die sie bewegen. Steffi ist übrigens auch eine der Autorinnen dieses Newsletters. Und in der kommenden Ausgabe teilt sie ein sehr berührendes Interview mit der Olympiasiegerin im Bahnradsport, Christina Vogel, die 2018 einen sehr schweren Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Anmelden könnt ihr euch für den Newsletter unter newsletter.schießmercedes.de. An dieser Stelle von uns beiden, Isa und mir, vielen Dank an Schieß Mercedes für eure Unterstützung.
Genau, und jetzt geht es los mit dem Role Models Podcast. Das ist Episode Nummer 21 und hier ist die fröhliche, sympathische und vollgasgebende Stefanie Luxert. Viel Spaß!
Es gibt ja immer tolle Gründe, nach Hamburg zu kommen, aber das ist echt ein Highlight, nach Hamburg zu kommen. Oh. Steffi, willkommen zum Role Models Podcast.
Ich fühle mich so geehrt.
Ja, warum? Ja,
bin ein bisschen aufgeregt.
Ja?
Ja. Warum bist du aufgeregt? Ja, du bist doch Podcast Expertin jetzt.
Ja, aber es ist schon nett, Role Model genannt zu werden. Das ist man schon automatisch, wenn man in eurem Podcast
ist. Ja,
das bist du.
Ja, das ist, der Name ist Programm.
Geil. Dann hat es sich jetzt schon für mich gelohnt.
Ja? Mhm. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Also wir sind hier in deinem Büro. Büro kann man das nennen, ne? Ist das Büro?
Ja, ich glaube, manche denken, ich lebe Büro. Hier. Der Hausmeister dachte, ich wohne hier, ja, okay. Weil es so wohnlich aussieht.
Dann, also ich glaube, dass also vielleicht die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht unsere Instagram-Follower und Twitter, was auch immer, dich kennen. Aber das ist wahrscheinlich eine falsche Annahme, wenn man hofft oder glaubt, dass natürlich deutschlandweit oder weltweit viele Leute zuhören und dich noch nicht kennen. Also wie beschreibst du deine Welt? Weil es gibt ja, also dann, du bist ja nicht nur eine Sache, du bist ja ganz viele Sachen. Und wie beschreibst du dich im Moment so, wenn du Leute kennenlernst?
Also heutzutage ist das ganz einfach, wenn man zum Beispiel sagt, man hat einen Blog. Als ich vor 8 Jahren damit angefangen habe, hat das halt niemand verstanden. Die dachten immer, wie Blog, Schreibblog, was, also so irgendwie, die haben es überhaupt nicht gereiht. Heute kann man ja sogar schon sagen, ich bin Chefredakteurin eines Online-Magazins. Oder Blogmagazins, wie ich gerne sage. Dann habe ich 4 Bücher geschrieben. Ich bin ausgebildete Journalistin, war auf der Journalistenschule, habe beim Stern, bei Brigitte, bei Neon überall geschrieben. Genau, und habe parallel mein eigenes Blogmagazin vor 8 Jahren gegründet. Und das?
Wie heißt das?
Ohm.de. Und da hätte ich vielleicht. Also es kommt daher, dass ich immer gesagt
habe. Moment, ist das die Frage, die du eigentlich immer gestellt bekommst? Woher kommt der Name und wie spricht man ihn aus?
Ja, das ist, viele sagen natürlich Om. Deswegen habe ich auch, ist das auch so ein kleiner Insider, dass ich meinen Podcast endlich Om genannt habe, weil ich dachte, das ist so ein kleiner Insider. Weil sehr wenige, ich sage immer, es ist das Blogmagazin, das jeder kennt, aber keiner aussprechen kann. Weil es kommt eigentlich von. Ich sage zu vielen Dingen O, oh, wenn ich sie schön finde und weil ich so viel esse oder Essen sehr gerne habe. Das habe ich mir halt damals ausgedacht, als ich das vor 8 Jahren heimlich gegründet habe, als ich beim Stern Redakteurin war. Und da hatte ich noch ein Pseudonym, da hatte ich eine Sonnenbrille auf, einen Hut auf oder so eine Mütze.
Ach echt jetzt?
Ja, ja.
Weil also richtig
warum heimlich?
Naja, ich war beim Stern im Stilressort und da haben wir mit Leuten zusammengearbeitet wie Karl Lagerfeld, Testino, so richtig den Big Shots. Da hatten wir auch für alles, wir hatten eine große Grafikabteilung, eine große Artdirektionabteilung, wir hatten Textchefs, das war ein riesen Qualitätsanspruch. Und dann bin ich abends nach Hause und habe im Dunkeln versucht, Gulasch zu fotografieren und darüber was auf dem Blog zu schreiben. Und das hatte natürlich erstmal nicht, hat nicht meinen Ansprüchen am Anfang genügt. Und dann habe ich mit den Jahren dann später die Sonnenbrille abgenommen, die Mütze abgenommen.
Kannst du dich an
gesagt, wer ich wirklich bin.
Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als du sozusagen aus dem Versteck herausgekommen bist und das Gefühl hattest, so jetzt entspricht das, was du da kreiert hast, deinen Ansprüchen? War das irgendwie ein Moment oder war das irgendwie eine Story oder ein Thema, wo du gedacht hast, so jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt kann ich auch Steffi sein und dahinter stehen?
Ja, also zu 100% habe ich das lustigerweise seit letztem Jahr und dieses Jahr, dass ich wirklich so denke, runter mit den Handbremsen, was soll's, ich mache jetzt Vollgas und es ist mir jetzt egal, was die anderen denken.
Was ist da passiert?
Wahrscheinlich, weil ich 40 werde nächste Woche. Ich habe das Gefühl, man kriegt als Geschenk, wenn man 40 wird. So eine Riesenportion ist mir doch egal. Mhm. Ich mache jetzt, was ich will. Und das Krasse ist, dass es total gesehen wird, obwohl ich es nie ausgesprochen habe. Ich habe nie geschrieben, so jetzt gebe ich Vollgas, sondern die Frauen schreiben seit letztem Jahr, die sind ja eh wahnsinnig lieb und loyal seit Jahren, meine Leserin. Aber seit letztem Jahr kommt ganz oft auch der Satz, also ich habe deinen Blog schon immer geliebt, aber irgendwie dieses Jahr, also ich weiß nicht, ich kriege mich gar nicht mehr ein.
Ist da mehr Power hinter oder mehr?
Ja,
Was glaubst du, was das ist?
Sie fühlen sich noch stärker in ihrem Leben abgeholt, obwohl sie mich vorher schon immer als ihre digitale Freundin bezeichnet haben. Aber ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen einen Text geschrieben darüber, dass ich spontan ein Wochenende für mich selbst hatte.
Den ich gelesen habe und direkt auf meine Liste geschrieben habe. Auf die Liste. Das mit meinem Mann diskutiert habe und er so, ja, kriegen wir irgendwie hin.
So, und das ist ja noch nichts Wildes, aber dann schrieb ich so in einem Satz, und dann hatte ich Sex mit mir. Und dann habe ich geschrieben, nur mit mir. Und dann, warum eigentlich dieses nur oder so? Und dann habe ich das so geschrieben und dachte, oh Gott, lasse ich das da wirklich drinstehen? Und dann dachte ich so, ja, das lasse ich da drinstehen. Und zack, auf Veröffentlichen gedrückt. Und das ist, glaube ich, so ein Moment, wo ich früher gedacht hätte, oh Gott, das lesen so viele PR-Menschen, das lesen so viele Kunden. Was denken die Frauen? Was denkt meine Nachbarin? Wie gucken die Kita-Mütter? Und dann habe ich gedacht, ey, ich hoffe sehr, dass die masturbieren.
Und das Lesen.
Und das Lesen. Oder sonst damit anfangen. Ja. So, das meine ich mit Vollgas.
Okay, und also Würdest du denn sagen, dass es in dieser, vielleicht jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch mal einen Moment gab, wo du gedacht hast, boah, das geht jetzt doch alles irgendwie schnell und rasant und wie sich das entwickelt? Ja. Ist das wirklich das, was ich jetzt gerade machen möchte? Und habe ich dafür überhaupt die Zeit und Energie und Kapazitäten? Gab es den Moment? Oder so diesen
Die Zweifler gab es schon immer. Also die Zweifelmomente gab es schon immer. Ich weiß, dass ich in den ersten Jahren immer gesagt habe, so jetzt lösche ich alles. Und mein Mann meinte so, ja, aber du liebst es doch so, mach's doch weiter. Ich glaube, man muss zu der Historie sagen, vor 8 Jahren haben kaum Menschen in Deutschland gebloggt. Also da gab es Le Matz mit Jesse Weiss. Mhm. Und ansonsten hat man sich eher nach Amerika orientiert. Und das habe ich halt auch gemacht. Ich habe da gesehen, so, oh, die machen alle Blogs. Und das macht was mit mir, das berührt mich, bewegt mich, probiere es auch mal aus. Ich hatte halt keinen Businessplan, ich habe kein Startup gegründet, so wie das heute ist. Ich habe keine Finanzierung, ich habe keine Investoren. So, ich hatte überhaupt keinen Plan. Das ist mehr als ein Testballon gestartet. Und dann habe ich gemerkt, es macht mir so viel Spaß. Und irgendwann hat sich das so verselbstständigt. Und ich mache jetzt eigentlich fast rückwirkend da ein Business draus. Also auch erst seit ein paar Jahren mache ich überhaupt Kooperationen mit Firmen. Vorher habe ich das gar nicht gemacht. Früher war auch noch so Geld verdienen mit einem Blog total schlecht angesehen. Mhm. Also das sollte verdammt nochmal ein Hobby sein und mehr nicht. Und Geld verdient werden sollte woanders, so gefühlt. Ne? Also so reagierte die Zielgruppe drauf. Das hat sich total verändert. Es ist eher so, dass ich seit 2-3 Jahren also mittlerweile hat ja fast jeder einen Blog und dass ich dann eher sagen muss, ja, aber meinen kann man auch lesen. Also ich kann auch schreiben, ich kann auch wirkliche Geschichten erzählen.
Du bist ausgebildete Journalistin.
Genau, also mir geht es um Geschichten erzählen, mir geht es nicht darum, maximal viele Kooperationen zu machen und reich zu werden und deswegen nehme ich jeden Scheiß an, sondern ich sage ehrlich gesagt in meinem Alltag zu 99% nein. Also ich habe gerade wieder eine Absage geschickt.
Fiel dir das früher schwerer, Nein zu sagen? Oder warst du immer schon gut da drin?
Nee, das muss ich auch üben. Aber es ist natürlich manchmal schwierig zu sagen, ich habe gewisse Ansprüche an das, was ich mache. Und ich bin halt einfach, ich war früher in der Werbung und wurde da schon so ausgebildet. Man solle immer versuchen, was Besonderes zu machen. Also ich war bei Jung von Matt fast 5 Jahre. Und da wird man halt sehr darauf trainiert, nicht das zu tun, was alle anderen machen. Und dann war ich bei Gruner und Jahr und Axel Springer, da wurde uns erzählt, schreibt Geschichten, die mit einem Erdbeben beginnen und sich dann langsam steigern. So, also ich habe schon sehr hohe Ansprüche und wenn dann eine Firma kommt und sagt, hier kriegst du sehr viel Geld, aber bitte schreib einfach, dass der Lippenstift schön ist, dann bin ich leider raus. Mhm. Muss aber das ganze Ding finanziell natürlich am Laufen halten.
Wann und woran hast du erkannt, dass das, was du da machst, vor 8 Jahren gestartet hast, funktioniert?
Es gibt einen wahnsinnigen, also ganz viele nennen den Luxard-Effekt. Wenn ich was vorstelle, ist es danach meist ausverkauft. Also das ist ja jetzt keine Koketterie sein oder so, aber ich weiß, dass wir vor Jahren, habe ich bei Blume 2000 gab es weiße Vasen, da waren weiße Vasen total angesagt und dann habe ich mir, keine Ahnung, irgendwie so 3 Vasen für 10 Euro oder so, das gab es bei Blume 2000 und habe ich das montags morgens gepostet, irgendwie so, ach, ich habe diese Blumen gesehen. Und montags, mittags waren die deutschlandweit ausverkauft. Die Frauen haben morgens das gelesen, haben ihre Schwiegermütter, Mütter, Freundinnen, Schwestern, alle mobilisiert, um diese Vasen zu kaufen, damit sie die noch finden. Die Leute in den Blumen 2000 Filialen haben gedacht, was ist denn passiert? Also da erinnert sich bis heute jeder dran. Und dann wurde ich vom Vorstand von Blume 2000 angefragt, ob ich nicht kommen könnte und erzählen könnte, wie man das nochmal hinkriegen könnte. Jetzt hatten wir gerade letztes Jahr Philips, da gab es uns Dima, den fand ich sensationell und habe den beworben und da hatten wir auch ein kleines Event hier im Büro. Da musste ich nachher Krisen-PR machen, weil die nicht genügend, also ich musste der Philips und der Agentur von Philips helfen, die Käuferin zu beruhigen, weil es gab nicht genügend, es war bei Amazon ausverkauft, es war bei Philips ausverkauft, überall war dieser Steamer ausverkauft und dadurch, dass wir dann gesagt haben, es tut uns so leid, er ist ausverkauft, sind ganz viele Frauen noch heißer drauf geworden, so dass wir nachher eine E-Mail-Adresse einrichten mussten, wohin sich alle wenden konnten und dann es war im Sommer und im November konnte Philips, glaube ich, erst ausliefern.
Das heißt
eine Warteliste für den Steamer und jetzt kommt das Lustigste, seitdem hat Philips total Angst, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich habe dann gesagt, hier können wir was machen, ich habe noch eine Idee, das und das, weil ich deren Produkt auch wirklich benutze. Und dann meinten sie so, nee, wir haben gar nicht davon genügend auf Lager. Also wenn wir jetzt was mit dir machen, nein, davon haben wir nicht genug von dem Produkt. Und jetzt denke ich so, ja, okay, absurd.
Okay, das musst du mal ein bisschen erklären, weil wenn du sagst, der Luxard-Effekt hat dann folgende Konsequenzen. Ne? Also wenn du so Kooperationen, noch nicht mal Kooperationen, sondern wenn du also einfach was empfiehlst und drüber schreibst, was dir gefällt.
Ja.
Aber wie kommt man dahin, dass das dann passiert, dieser Luxard-Effekt? Oder warum? Also wie entscheidest du, was da reinkommt und was nicht reinkommt, weil du auch weißt, dass du so einen Effekt hast? Ne? Also wenn wir
so wie ich gerade gesagt habe, ich bin wahnsinnig wählerisch. Also ich habe wirklich ich mache das ja erst seit 3 Jahren, dass ich dann zu der Firma sage, ich finde euer Produkt toll, können wir da eine bezahlte Kooperation draus machen, weil mir das Geld in mein Redaktionsbudget spielt, sodass ich wieder Autoren bezahlen kann, Fotografen, Mitarbeiter etc., um das Ding am Laufen zu halten und vor allem auch mich. Also ich glaube, ich muss zum Hintergrund sagen, mein Mann und ich haben eine gleichberechtigte Beziehung. Also er bringt, seitdem wir uns kennen, die Hälfte mit nach Hause und ich bringe die Hälfte mit nach Hause und wir haben 2 Kinder, um die wir uns gleichberechtigt kümmern. Das heißt,
das war schon immer so?
Das war schon immer so. Also ich habe noch nie, hat er jetzt irgendwie mehr bezahlt oder ich mehr bezahlt, sondern wir haben immer gesagt, und wir arbeiten gerne und wir wollen beide das Gleiche mit nach Hause bringen und niemand soll die Last entweder des Geldverdienens oder des sich um die Kinder kümmern alleine tragen. Also wir leben das wirklich zu 50%. Und wenn der eine mehr hat, springt der eine mehr an und wenn der andere mehr, dann der andere. Und genau, und deswegen stellt sich bei mir auch nie, das ist noch nie ein Hobby gewesen. Damals, als ich es mir noch nicht leisten konnte, als ich noch keine bezahlte Kooperation hatte, musste ich halt dann noch frei als Journalistin für andere Magazine schreiben, um damit den Blog zu finanzieren. Ne? Genau, und deswegen gucke ich dann wirklich nur auf Produkte, die ich auch wirklich mag. Also ich könnte auch um die Welt jetten, in den geilsten Luxushotels wohnen. Dafür gibt es alles Einladungen und Angebote, weil die haben ja echt viel Kohle. Oder auch Beauty-Marken, die ich nicht benutze. Die stehen hier wirklich Schlange und wollen mit mir arbeiten. Und ich sage dann wirklich nein. Und es tut scheiße weh, weil ich dann denke...
Und wie entscheidest du?
Das hätte langsam unser Einfamilienhaus sein können. Jetzt wohnen wir immer noch in der Mietwohnung. Aber... A, würde ich mich damit wirklich nicht gut fühlen und B, möchte ich niemanden verarschen. Weißt du, es ist wirklich so, wenn ich einen Lippenstift gut finde, dann erzähle ich das und dann freue ich mich, wenn die anderen Frauen den auch gut finden. Oder zum Beispiel dieser Vibrator, den Edition F in diese Goodie-Bag getan hat beim Female Future Force Day. Da stand ich mit Frauen auf dem Parkplatz und die haben zu mir gesagt, wie, du kennst den noch nicht, diesen Satisfier. Und ich so, was, nein, muss ich den haben? Und sie so, um Gottes Willen, du brauchst diese Goodie-Bag. Dann sind wir so, habe ich am nächsten Tag oder in der Bahn noch geschrieben, Mädels, schickt mir diese Goodie weg. Das Ding war von Eis.de, glaube ich. Von denen habe ich nie einen Pfennig gesehen. Ich hatte das Ding 200 Mal empfohlen, bis jetzt Lea von Amorelli gesagt hat, kannst du mal bitte den Womanizer testen? Ich schicke ihn dir auch. Vielleicht findest du den ja noch besser, weil den gab es eigentlich zuerst. Und ich glaube, der liegt bei der Post, da hinten ist der Zettel, glaube ich. Den muss ich jetzt mal abholen.
Ach so, der war da nicht Teil des Solo. Der Tag ist mit dir schon.
Nein.
Also erklär uns nochmal so ein bisschen, wie man so dahin kommt, dass der Einfluss, den du hast, ne, also wir reden über Influencer oder Influencer ist fast schon so eine Jobbeschreibung geworden oder so ein Jobtitel.
Ja.
Worum es da ja wirklich geht, ist dann, in welcher Form können Menschen einen Einfluss haben auf irgendwas, ne, ob das irgendwie Meinung ist oder Kauf oder was auch immer. Also was hast du gelernt auf dem Weg dahin, diesen Einfluss, den du ja offensichtlich hast, positiv oder zielgerichtet anzuwenden?
Also mir war der ja gar nicht bewusst am Anfang, weil ich das ja auch nicht strategisch angehe. Ich sage auch bei jeder Kooperation heute noch, ich werde nichts versprechen. Also es gibt diese Geschichten und es kann passieren, dass sowas passiert, aber ich kann das nicht versprechen, weil ich finde das total unseriös, das zu versprechen. Also das machen bestimmt Influencer-Agenturen ganz anders. Wie habe ich das gemacht? Also ich bin sehr bei mir geblieben und bei meiner Glaubwürdigkeit und habe mir genau überlegt, welche Produkte ich gut finde. Und dann bestehe ich sehr auf Storytelling. Also ich sage den Firmen, wenn die dann kommen, lasst uns eine richtig gute Geschichte uns überlegen. Lasst uns wirklich überlegen, wie passt das Produkt in mein Leben? Wie ist dieses Produkt vielleicht schon in meinem Leben? Und auf welchen Kanälen, in welcher Art können wir jetzt eine tolle Geschichte erzählen? Das war dann zum Beispiel bei Shiseido ging es darum, dass ich gesagt habe, ich möchte tanzen lernen. Ich traue mir, also es ging um Mut. Und dann habe ich gesagt, das, was ich gar nicht kann, ist tanzen. Ich hasse tanzen. Und ich bin so steif geworden in der Hüfte als Mutter und so. Und dann haben wir diesen Weg dokumentiert und am Ende war das Werbung für Shiseido. Aber ich habe da nicht ununterbrochen diesen Lippenstift in die Kamera gehalten, sondern so eine Geschichte, habe mir überlegt, in welcher Welt hole ich meine Leser jetzt ab? Und das ist was, was ich im Journalismus und bei der Werbeagentur auch gelernt habe, ist immer an den Leser denken. Und ich glaube, das wissen ganz viele andere nicht. Ich gucke immer, wie kann ich meinen Lesern das Leben schöner machen. So.
Ich finde das Beispiel eigentlich super passend, weil das, was ich bei dir immer so miterlebe, ist, dass du sehr häufig auch deine Geschichten mit einer ganz persönlichen Erfahrung und einer persönlichen Herausforderung oder einem etwas Nicht-Können verbindest, ne? Deswegen das Shiseido-Beispiel passt da ganz gut drin. Du hast gesagt, so, ich kann nicht tanzen, ich will gerne tanzen lernen. Wie kann man das verbinden? Woher kommt dieser Mut auch mal Schwäche zu zeigen, beziehungsweise das auch ja entweder in einem Beitrag oder irgendwie in einer Story zu dokumentieren und aufzuzeigen? War das schon immer so oder hast du dir gesagt, so ehrlich gesagt, dieses perfekte Außenbild, das muss man auch mal aufbrechen und ich zeige jetzt meine Schwächen.
ich glaube, das hat total angefangen mit dem Mutterwerden. Mhm. Also Muttersein. Ich mochte davor es auch, oder ich mag es immer noch sehr gerne, mir aufgeräumte Wohnungen anzugucken und habe auch dementsprechend produziert. Also ich habe ein Wohnbuch produziert, das ich auch sehr, sehr gut verkauft habe. Und da sind super schön eingerichtete Wohnungen. Da liegt auch mal ein bisschen Spielzeug rum, aber nichts im Vergleich jetzt zu der Realität zu Hause. Das hat auch alles damals gut funktioniert und ich mochte das auch gerne, aber ich möchte halt niemandem was vormachen. Und ich habe halt gemerkt, je länger ich Mutter werde, umso mehr Chaos zieht in mein Leben. Und irgendwann habe ich dann mal todesmutig ein Foto davon gepostet, wie es wirklich bei uns aussieht. Und ich finde, man erkennt trotzdem noch, dass wir eine schöne Wohnung haben. Aber lustig wurde es erst in dem Moment, wo man gesehen hat, wie diese Wohnung zerstört wird durch diese Kinder. Und es
übernommen
war,
wird durch die Kinder.
Übernommen, genau, die, total. Und in Sekundenschnelle vor allem. Und das war wie so ein Aufatmen. Ich konnte fast dieses laute Aufatmen hören und diese Dankbarkeit vieler Frauen und auch Männer, die dann geschrieben haben, oh mein Gott, danke für so viel Authentizität. Und die lieben das. Und dann hat sich da irgendwie der Hashtag jetzt mal ehrlich draus entwickelt, den ich jetzt gar nicht wahnsinnig forciere oder gucke, wie viele Leute da mitmachen oder so. Aber es ist mehr so ein Begriff dafür, warum man sich trauen sollte.
Und für dich eine Befreiung?
Total. Total. Wie lustig ist es denn bitte, dass man sich so viele Gedanken über das perfekte Instagram-Bild macht und dann machst du quasi so aus dem Handgelenk mal einfach von deinem schlimmsten Chaos, was alle ansonsten stundenlang beseitigen.
Oder machst zur du ein Seite Foto, räumen genau. für einen Ausschnitt.
Ja. Machst du ein Foto und zack, lieben das alle.
Du hast ja, also du, wenn man dir so folgt und dich begleitet auf der Reise, fast kann man schon fast was sagen, wirkst du immer positiv und fröhlich.
Ja.
Und wie sieht so eine Zeit aus, wo es mal nicht so gut läuft bei dir?
Einmal im Monat, ne? PMS. Also ich musste gestern so lachen, weil gestern habe ich wieder meinen Mann angerufen und habe gesagt, oh, es ist wieder der Tag gekommen, kannst du mich bitte auf den Arm nehmen, kannst du bitte kommen und mit mir essen gehen, weil es war irgendwie so, ja, man hatte, also es war so ein Hormontag, wieder so PMS-Tag und ich dachte so, ich brauche was zu essen, ich muss auf den Arm genommen werden und Gott sei Dank weiß mein Mann auch, wenn das einmal im Monat kommt oder alle paar Monate, dass er dann die Arbeit liegen lässt und mich zum Essen ausführt und dann geht's auch schon wieder. Aber natürlich habe ich auch Zweifel, also ich gebe auch total ehrlich zu, dass ich zum Beispiel in diesem 40. Lebensjahr, also mit 39, so eine Art Krise angefangen hat, wo ich wirklich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Das hatte ich nicht mit 29, nicht mit Anfang 30.
Das ist jetzt gerade?
Genau, also ich würde sagen, ich bin jetzt dabei, rauszukommen aus dieser Krise oder so. Ich würde sagen, ich bin so im letzten Drittel vielleicht. Aber es hat schon viel mit mir gemacht, nächste Woche 40 zu werden. Also da sprechen ja auch so wenig Frauen drüber, weil es ja auch so ein Alter noch ist, wo es dann so, wo man langsam anfängt, alt zu werden in den Augen vieler. Und ich spreche da aber total gerne drüber, weil es auch so viel mit einem macht.
Also, welche Fragen stellst du dir so in dieser Situation?
Oh, es war gar nicht so die Frage, sondern es war immer nur, ich dachte immer nur so, ich will nicht sterben irgendwann. Ich liebe einfach wirklich mein Leben. Ich bin sehr glücklich mit meinem Mann. Ich bin so glücklich mit unseren zwei Kindern und ich bin so gerne am Leben und ich habe noch so viel vor. Und dann zu merken, so fuck, das war jetzt vielleicht die Hälfte, das hat mich dann schon hart getroffen. Also es ist mehr so ein ich will noch, ich bin noch nicht fertig und mal gucken, ob mir noch mal 40 Jahre überhaupt reichen.
Ab wann hast du definiert, dass, oder ab wann hast du gesagt, dass es eine Krise ist und wie definierst du das?
Oh, das war schon mit irgendwie, also vielleicht hat es auch mein Mann definiert. Also, der meinte sagst, irgendwann, oh Gott, hole ich jetzt mit dir, ziehst du mich gerade in die Midlife-Crisis? Schatz?
Also wenn du sagst, dass du so im letzten Drittel der Krise ist, so sehr ja. Also beschrieben, was ist so ein Weg da rein? Oder womit fängt das an? Wann hast du erkannt, hier läuft was nicht, wie ich es haben will und wie bist du das angegangen? Also wenn du jetzt teilen würdest mit Leuten, die das hören und sagen, also ich werde auch 40 dieses Jahr, ne? Also welchen Rat hast du an mich oder an andere, die da zuhören, zu sagen, das ist so passiert, das ist der Monolog in meinem Kopf und so bin ich den angegangen?
Ich würde es zulassen. Ich glaube, der große Trick ist es zuzulassen, weil wenn man so tut, als wenn es das nicht gäbe und diese Emotionen wegdrückt, dann verpasst man ganz viel. Man wird ja am Ende belohnt. Also ich werde ja jetzt mit ganz viel belohnt am Ende der Krise, nämlich diesem, mir ist es egal, was andere denken, jetzt lege ich richtig los, ich rock das Ding. Ich weiß, dass meine Tochter vor einem Jahr anfing, immer über den Tod zu sprechen. Das ist so, die ist jetzt, wird 5 dieses Jahr und mit 4 fing sie dann an zu sagen, Mama, du bist ja 39, du stirbst ja bald. Und am Anfang konnte ich total drüber lachen und fand es mega lustig. Und dann hat sie immer wieder über, ach guck mal, der Käfer ist tot. Und ah, guck mal, ja, du stirbst ja auch bald und Oma auch. Und irgendwann war ich so, oh Gott, kann sie das nicht nächstes Jahr, wenn ich aus dieser Krise raus bin, bitte dann haben diese Phase. Also es wurde immer so, oder ja, dann hört man Geschichten von Freunden, wo die Eltern langsam anfangen zu sterben oder krank zu werden. Also es gab so viele Geschichten plötzlich um mich rum, dass das einfach ein sehr präsentes Thema wurde. Und genau, und jetzt habe ich so meine Wege gefunden, wie ich damit umgehe und spreche auch mit anderen Frauen darüber. Ich habe zum Beispiel mit Verena Pauster darüber gesprochen und die hatte Maybrit Illner getroffen und Maybrit Illner sagte, Mädels, jetzt kommen die 15 besten Jahre eures Lebens.
Die 5 besten?
Die 15.
15. Mhm.
Genau, und dann meinten Verena Pauster und ich im Spaß und danach wieder die nächsten 15 und so.
Ja, ich habe Verena am Samstag auf ihrem 40. Geburtstag erlebt in einem sagenhaft großartigen Outfit und sie tanzte eigentlich nur durch den Raum.
Ja.
Und das hat mich so begeistert, weil ich dachte, da sprudelt so viel Energie und so viel irgendwie Motivation raus.
Total. Und auch so viel Freiheit, weil diese Freiheit, dass man sich nicht mehr, Gott, was habe ich mir früher für Gedanken gemacht? Und ich hatte deine Freundin Miriam Junge getroffen, eine großartige Psychologin. Erst hatte ich sie zum Podcast getroffen und dann nochmal privat, weil ich gemerkt hatte, also für ein Coaching, ich hatte gemerkt, wie viel Zeit mir Selbstzweifel, wie viel Zeit die in meinem Leben auffressen. Und Zeit hat man einfach nicht als Mama und Berufstätige. Und ich hatte mit ihr dann wirklich erarbeitet, diesem Coaching, wie werde ich das los? Weil ich will die Zeit einfach mit anderen Dingen verbringen. Und ich habe das Gefühl, durch ihre Ideen und das, was wir da rausgearbeitet haben, plus diesen Fakt, man wird älter, man kümmert sich einfach nicht mehr so viel um die anderen, sondern gibt Vollgas in die Richtung, in die man will, wird man frei im Kopf.
Kannst du ein oder zwei Tipps teilen, die sie dir mit auf den Weg gegeben hat, was das Thema Selbstzweifel angeht?
Ja. Sie hat was ganz Süßes gesagt, weil ich war, glaube ich, oft in meinem Leben anders als die anderen, weil ich war, ich hatte rote Haare, damit war ich schon mal anders als Kind. Dann hatte ich irgendwie, ich hatte immer Lust auf Kreativität und mich da auszuprobieren, das haben viele nicht verstanden, ich wohnte auf dem Dorf. Und ich war immer anders und auch später hatte ich das Gefühl, war ich für manche Leute zu gut drauf. Für manche, weißt du, man ist ja immer, also es gibt ja immer Leute, die bei denen man auf irgendwelche Knöpfchen drückt und dann, das kann doch nicht sein, warum hat die immer so gute Laune, warum ist die so glücklich mit ihrem Mann, warum ist die jetzt so schlank, weißt du, so. Und das erzählt ja ganz viel dann immer über das Gegenüber, aber das musste ich damals erst begreifen. Und dann hat Miriam sowas gesagt, sowas ganz Simples und das resoniert vielleicht gar nicht bei anderen so, aber bei mir dann, sie meinte sowas wie, du bist anders, aber das ist total okay. Und wenn ich dann wieder so auf Leute stoße, wo ich denke, oh, ich kann gerade nichts mit denen anfangen oder die können mit mir nichts anfangen oder so, dann sage ich immer, das ist okay, ich bin anders und das ist okay. Und sie hat halt, ich weiß noch, als ich da saß und dann sagte ich so, ja, aber die haben das doch total gut im Griff und die haben das total gut im Griff und wie kriege ich das denn alles hin mit meinem Business und was ist denn, was denkt denn der und dann sie und dann meinte sie, ja, aber wie ist denn jetzt, wenn du es dir vorstellst, dass du einfach die wegblendest und nur vorwärts gehst. Nur, du bist auf dem richtigen Weg. Geh doch einfach vorwärts. Du machst das so toll. Geh doch einfach vorwärts. Und das sind so Tipps, wo man denkt, warum muss man dafür jetzt mehrere hundert Euro ausgeben? Bei einem Coaching. Aber in dieser Gesamtbesprechung hat es total geholfen.
Wir machen eine kurze Pause und stellen euch unseren zweiten Partner vor, der diesen Podcast unterstützt. Dieser Partner ist Blinkist.
Mir hat Blinkist richtig geholfen, seitdem ich in den letzten Monaten beruflich so oft und so viel unterwegs bin und oft ganz wenig Zeit habe, ganze Sachbücher zu lesen.
Ja, auch für mich ist es echt schwierig geworden, Zeit fürs Lesen zu finden, seitdem ich Mutter geworden bin und vor allem seitdem ich auch wieder Vollzeit arbeite.
Blinkist ist super praktisch, denn es ist eine App, die könnt ihr auf euer Smartphone laden und dort könnt ihr euch aus 2500 Titeln ein Buch aussuchen. Ihr könnt das Buch in genau 15 Minuten und vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, die Kernaussagen durchlesen oder es euch ganz einfach als Audiodatei anhören. Das können Sachbücher sein über persönliche Entwicklung und Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber oder Biografien. Mein aktuelles Buch ist von Jennifer Palmieri und heißt Dear Madam President. Und Jennifer war Kommunikationschefin unter Obama im Weißen Haus und später auch Kommunikationschefin der Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton. Und das Buch ist ein offener Brief an die Frauen, die die Zukunft der Welt managen werden.
Am Ende von jedem Titel bekommst du ganz konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen gelesen und natürlich auch produziert. Es gibt eine Aktion gerade für alle Podcast-Hörer, also wenn ihr auf blinkist.de/rawmodels geht, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium und gibt natürlich auch ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles erstmal testen könnt und euch in Ruhe anschauen könnt, ob was Spannendes dabei ist.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr das mal auscheckt. Ihr könnt auf Blinkist mal nachschauen, das buchstabiert man blinkist.de, also blinkist.de/rawmodels. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Stefanie Luxert.
Ja, weil man wahrscheinlich auch selbst nicht auf, auch wenn das simple Ideen sind, ja, kommt man selbst halt nicht drauf. Ne? Man hat ja, also ich finde es immer so schwer, sich sozusagen rauszuziehen und so seine eigene Welt ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten, um dann auf solche simplen Tipps oder Ideen zu kommen.
Total.
Ich finde das ganz spannend, was sie gesagt hat, dass man das so, dass man ausblenden sollte, was so die anderen denken und was die anderen vielleicht auch alles Tolles schaffen. Was ja eigentlich momentan sehr stark suggeriert wird über all das, was auf Twitter und Instagram passiert. Ne? Man hat so häufig, also ich zumindest, so häufig diesen FOMO-Effekt, oder dieses, ach krass, die kriegt das aber toll hin.
Ach echt?
Ja.
Habe ich gar nicht mehr.
Doch, habe ich, also nicht mehr so stark wie vorher. Ja. Aber deswegen finde ich das den Punkt, den Miriam da macht, so gut. Einfach zu sagen, okay, das existiert, aber wer weiß, was sozusagen im Hintergrund alles passiert. Ne?
Genau, ich habe da diesen Spruch, den ich für mich sehr stark pflege, der ist, jeder hat sein Drama. Mhm. Und das macht einen halt so frei, weil man weiß, jeder hat sein Päckchen zu tragen und davon kann man einfach ausgehen. Jeder hat sein Drama, sei es mit dem Mann, sei es mit den Eltern, sei es mit dem Freund, sei es mit dem Aussehen, sei es mit sonst was. Jeder hat sein kleines Drama. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass niemand alles gebacken bekommt. Das vergisst man halt nur zwischendurch. Ja. Ich hatte halt in der Phase, wo ich bei Miriam war, hatte ich so ein bisschen vergessen und sie hat mich da einfach nur wieder dran erinnert. Und ich kann immer total toll andere beraten, aber man braucht einfach viele Berater. Also die einem wirklich mal ehrlich die Meinung sagen.
Hattest du in dem Jahr jetzt zugehend auf den 40. Geburtstag noch andere Personen, die dich da so beraten haben? Oder auf die du zugegangen bist und gesagt hast, so, ich bin jetzt gerade in dieser Situation, ich glaube, das ist eine Krise, aus unterschiedlichen Gründen, gib mir doch mal einen Ratschlag oder zeig mir mal die Richtung an.
Ja, diese Krise hat so subtiler stattgefunden. Also die war jetzt gar nicht jeden Tag total präsent wie eine Depression oder sowas. Die tauchte immer wieder zwischendurch auf und parallel lief aber dieser Strang, mutiger zu werden gleichzeitig. Und ich glaube, es hat angefangen so ein bisschen mit, dass ich mich getraut habe, Matze Hilscher zu fragen, ob er Patenonkel meines Podcasts werden möchte.
Podcast, ne?
Podcast. Hat er mir gerade wieder auf die Mailbox gesprochen. Kannst du jetzt verdammt nochmal einen Podcast sagen? Niemand außer dir sagt das. Aber ich finde es schon wieder lustig. Naja, auf jeden Fall, ihn zu fragen, ob er Partneronkel meines Podcasts wird, das hat mich so viel Mut gekostet. Das wusste er, glaube ich, in dem Moment gar nicht, wie ich da innerlich geschwitzt habe. Und als er dann Ja gesagt hat, bin ich shit durchgedreht vor Freude. Und er hat, glaube ich, gar nicht so viel gemacht. Einfach nur zu wissen, ich kann ihn was fragen, hat mich so beflügelt, hat mich so durchstarten lassen. Und ich habe das dann alles, eigentlich fast alles alleine gemacht. Aber es war so gut, ihn zu fragen. Und mit dem habe ich viel gesprochen. wenn wir uns sehen, gehen wir manchmal spazieren. Er erzählt, wie es bei ihm so läuft. Ich erzähle, wie es bei mir so läuft. Mit meiner Freundin Steffi Dettmann, die Und Gretel gegründet hat, wir kennen uns schon von Jung von Matt, sind wir irgendwie bei Lustige Wege wieder zusammengeführt worden. Darüber mit ihr habe ich auch viel gesprochen, mit vielen Frauen, also viele Frauen, die in dem Alter, die in Positionen sind, genau. Und aber was mir da auch aufgefallen ist, ist, wie viele Frauen ich und Männer ich auch hatte, die mich auf dem Weg in der Karriere immer wieder gefördert haben. Also zum Beispiel bei meinem ersten Job bei Jung von Matt, da war ich 19, da habe ich dann eine Ausbildung angefangen und die haben schon vor mir an mich selbst geglaubt. Und solche Leute braucht man, glaube ich, auf seinem Weg. Und das sollte man auch nicht jetzt in unserem Alter vergessen, wo wir jetzt langsam 20-Jährige auf ihren Weg bringen, wie viel das bedeutet. Weil ich habe mir jetzt überlegt, oder ich denke da immer so drüber nach, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich feiere halt nicht so gerne. Deswegen wird es keine Party geben zum 40. Aber ich habe überlegt, ob ich vielleicht den 40 Menschen, die mich bis hierher begleitet haben und die mich auf Ideen gebracht haben etc. und mich unterstützt haben, ob ich denen nicht vielleicht kurze Briefe schreibe, weil der Gedanke kam darüber, dass ich Jeremy von Matt und Holger Jung einfach unfassbar dankbar bin. Und die sind jetzt so in einem Alter, ich denke mal zwischen 60 und 70, ich habe vergessen, wie alt die sind. Und ich habe mich gefragt, würden die nicht vielleicht gerne hören, wie stark sie mich beeinflusst haben und wie sie damals schon meine Messlatte für Chefs und für Kreativität etc. geworden sind. Und ich glaube, denen möchte ich schreiben. Und dann gab es dann eine Frau, da war ich noch in meiner Ausbildung, die hat gesagt, pass auf, ich werde bald kündigen. Das war die Pressesprecherin bei Jung von Matt damals, für mehrere Agenturen zuständig, hatte ihren eigenen Bereich dort gegründet und sagte, pass auf, und du wirst meine Nachfolgerin. Du kannst das total gut, das weiß ich. Und ich saß da und war so, was? Und die hat auch an mich geglaubt, bevor ich das überhaupt getan habe und hat dann gesagt, pass auf, ich bilde dich jetzt aus und dann übernimmst du den Job.
Wahnsinn.
Und das sind Geschichten, an die ich mich total gerne erinnere. Oder als ich dann gesagt habe, okay, ich war jetzt bei der tollsten Werbeagentur der Welt, ich brauche nicht zur nächsten gehen, sondern ich probiere was Neues aus, ich gehe in Journalismus, bin ich zu Allegra in ein unbezahltes Praktikum, vom Pressesprechergehalt in ein unbezahltes Praktikum zu Allegra damals, weil ich die Zeitschrift vergöttert habe. Und da war wieder so eine Frau und die hat gesagt, Oda Albers war das, großartige Schreiberin. Und die hat gesagt, pass auf, ich kündige in einem Jahr. Und die hatte meinen absoluten Traumjob, Kulturredakteurin und, Love and Sex gehörte damals auch noch dazu. Beziehung, Love und Sex, Kultur und noch irgendwas. Aber das war so, weißt du, da wurden damals so Fragen gestellt wie, oh, könntest du vielleicht nach New York und Ben Affleck interviewen? Und ich so, was muss ich dafür zahlen? Ach nee, ihr bezahlt mich ja dann. So, und die hat dann auch gesagt, ich zeig dir alles, was du wissen musst und dann übernimmst du diesen Job. Und auch das hat geklappt. Und genauso gab es aber Frauen, die mir Steine in den Weg gelegt haben und die mich haben böse fallen lassen. Und darüber denkt man dann natürlich auch nach in so einem Rückblick. Und den schreibe ich keinen Brief, den anderen schreibe ich einen Brief.
Das ist eine super schöne Idee.
Ja.
Einfach auch das nochmal zurückzugeben, ne? Und zu zeigen, so, das waren so große Momente für dich und kleine wahrscheinlich in dem Sinne für die Person,
total,
ne, an die du den Brief schreiben würdest.
Ja.
Wenn wir jetzt mal nochmal ein bisschen über deinen Podcast aussprechen, du sagst immer, du hast ihn gestartet, um über Themen zu sprechen, die du gerne mal angehen würdest, die du noch nicht angegangen bist in deinem Leben und das einfach gerne mal machen möchtest. Woher kam diese Idee, das erstens den Podcast zu starten, aber sich vor allem mit so den Dingen auseinanderzusetzen, die du gerne mal gemacht hättest? Ne? Man spricht ja immer davon, oh, hätte ich bloß irgendwie vor 5 Jahren das und das mal gemacht.
Ja.
Hat das auch damit zu tun, dass du so sagst, so jetzt erst recht, jetzt gebe ich richtig Gas und jetzt gehe ich genau diese Themen mal an, die ich irgendwie immer links liegen gelassen habe oder mich nicht getraut habe zu tun? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Also das ist ja schon eingegrenzt, ist ja nicht über alles im Leben, sondern es ist ja Selbstliebe, gesunde Ernährung, Selbstliebe und Nachhaltigkeit.
Ist schon sehr viel.
Ja, stimmt. Ja. Ich habe ja damals das auch nur als 6 Folgen angedacht und dann hat Matze laut gelacht und hat gesagt, ja, wir sprechen uns in einem Jahr, du kannst doch dann eh nicht aufhören. Ich so, doch, nur 6 Folgen.
Warum nur 6?
Ich hatte sechs Menschen, die mich auf dem Weg begleitet hatten, den ich da angetreten war. Also die Geschichte ist, dass unser Kind und unser zweites Kind, unser Sohn, unfassbar schlecht geschlafen hat. 2 Jahre lang keine Stunde am Stück. Das ist wirklich Folter gewesen. Und ich habe dann irgendwie versucht, durch den Tag zu kommen und habe wahnsinnig viel Zucker gegessen. Also ich habe mir Zucker, Snickers, O-Säfte, habe mir alles reingehauen, weil ich dachte, das pusht mich irgendwie durch den Tag. Und irgendwann merkte ich aber, die Wirkung lässt nach und irgendwie funktioniert das alles nicht mehr. Und dann habe ich Weihnachten vor gut einem Jahr angefangen, so einen Zuckerentzug zu machen und habe dann gemerkt, oh Gott, das tut mir wahnsinnig gut, auch die gesunde Ernährung tut mir wahnsinnig gut. Von da aus kam ich zur Nachhaltigkeit. Dann passiert emotional auch viel in einem, wenn man sich so mit sich selber und der Ernährung beschäftigt. So. Und das waren dann 6 Folgen, die ich angedacht hatte, um diese Leute, die mich bis dahin begleitet hatten, zu featuren. Und dann merkte ich aber, nee, das ist noch viel komplexer, dieses Thema. Und es gibt so viel, was man da noch berichten kann. Und vor allem war das Feedback einfach so unfassbar groß.
Ja, du bist irgendwie von 0 auf Platz 1 hochgeschossen.
Ja.
Würde mich mal interessieren, müssen wir Matze mal fragen.
Ja.
Hat Matze sich in dem Moment gedacht so, ja.
Ich erzähle das nie wieder, Alter.
Mein Talent hier.
Guter Patenonkel.
Er hat sich sehr stolz gefreut, das war ganz süß. Und das ist das Schöne halt auch, wenn man sich so gegenseitig hilft. Also, weil der muss ja nun wirklich gar keine Konkurrenz fürchten, der Gute. Aber der hat sich einfach mitgefreut und das war total schön. Und ja, ich war auch ein bisschen baff.
Was ich total spannend finde an den Episoden, die ich jetzt in der letzten Zeit gehört habe, du gehst sehr tief rein und du stellst sehr persönliche und auch schwierige Fragen. Ich habe die letzte Folge, die ich gehört habe, da ging es um Entscheidungen. Mhm. Also wie trifft man Entscheidungen? Wie trifft man vor allem harte Entscheidungen? Was macht so eine Aufnahme und so ein Gespräch mit dir danach?
Naja, erstmal das mit dem tief reingehen ist, und das ist auch, je älter ich werde, umso stärker wird es, mich interessiert dieser ganze oberflächliche Bullshit einfach nicht mehr. Also wenn ich einer Frau begegne und die sagt zu mir, alles super, dann weiß ich, okay, mit der werde ich mich nicht unterhalten auf der Party. Weil dann kann ich lieber, weißt du, dann kann ich auch lieber Instagram durchscrollen oder, keine Ahnung, arbeiten oder alleine einen Kaffee trinken gehen. Das ist Inhalt stärker, als wenn ich mich mit einer Frau oder einem Mann unterhalte, die einfach nichts rauslassen. Ich finde halt, es wird da spannend, wo wir unsere Wunden zeigen, wo wir sagen, was uns passiert ist. Das ist heilsam für uns selber in dem Moment, aber auch heilsam für den Gegenüber, weil man einfach was mitnimmt. Und für alles andere ist mir mittlerweile so meine Zeit auch zu schade. Also ich habe dann einfach gar keine Lust, mich mit jemandem nur so oberflächlich zu unterhalten. Das kann ich natürlich mal auf so einem Event machen, aber dann geht es mir dann fühle ich mich danach auch echt so schal. Und so mache ich das wirklich zu Bedingungen. Ich sage auch jedes Mal, bevor wir einen Podcast aufnehmen, mir werden mittlerweile auch viele Promis angeboten und hast dann nicht gesehen, wer alles da jetzt rein will. Aber ich sage dann immer, ja, aber es geht wirklich um die Wurst. Also ich möchte dann wirklich bei der Person auch wirklich über das und das sprechen. Und wenn sie bereit ist, total gerne und sonst halt nicht. Und da passieren wirklich, also da entsteht dann plötzlich auch so eine Beziehung. Und so ein manchmal, also wenn es richtig gut wird, so eine Folge, dann halte ich in dem Moment auch die Luft an, weil ich so denke, was erzählt die da jetzt gerade? Sehr großartig. Also die nächste Folge ist mit Doris Dörrie. Wow. Ich bin ein Riesenfan. Ja. Seit Jahrzehnten liebe ich diese Filme, weil die sind wie Psychotherapie, nur dass man nichts tun muss. Und ich bin ein Riesenfan und das Lustige ist, dass nicht ich Doris Dörrie angefragt habe, sondern ihre Mitarbeiter haben mich angefragt. Ihre Produzentin hört total gerne den Podcast und hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, wir würden gerne Doris Dörrie bei dir in den Podcast bringen. Ich so, wow, wie geil ist das denn? Und dann haben wir uns getroffen. Und es ist ein sehr intimes Gespräch geworden. Sie erzählt sehr detailliert darüber, wie es war, ihren Mann zu verlieren in meinem Alter. Also sie war noch ein bisschen jünger, Mitte 30, wie es war, mit einem Kind alleine zurückzubleiben. Sie erzählt über ihre Kindheit und so schöne Sachen. Also zum Beispiel, dass sie in der Schule auch sehr aufmüpfig war. Ich halt auch oft, weil man ungeduldig ist und das System halt nicht so mochte. Und dann hat die Schule mal versucht, sie abzustrafen und sie sollte immer zu Hause von den Eltern was unterschreiben lassen. Also, dass sie wieder nicht artig war oder so. Und dann hat ihr Vater immer drunter geschrieben oder unterschrieben mit dein dich liebender Vater. Und dann habe ich so gedacht, ach, so kann man das auch machen. Mhm. Und dann nehme ich auch was mit und dann habe ich auch das Gefühl, ich hatte gerade wirklich zwei schöne Stunden mit jemandem oder eine Stunde und nehme aus der Begegnung auch was mit. Und für alles andere habe ich leider echt keine Zeit mehr und keine Lust.
Gibt es eine Sache, die man nicht über dich weiß?
Ganz viel. Ganz viel.
Und eine Sache, die du gerne erzählen möchtest, weil sie dich ausmacht? Du also, es aber noch nicht geschafft hast, darüber irgendwie zu sprechen.
Going deep.
Yeah.
Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in diesem Podcast und vielleicht kommt daher auch der Erfolg, dass ich jedes Mal auch was von mir selber mit reinbringe. Ich weiß zum Beispiel, dass ich bei einer Folge, es fing, glaube ich, so an, ich habe bei diesem Female Future Day von Edition F, hatte ich für She's Mercedes so eine Rede gehalten, so ein Empowerment Talk. Genau. Und auch da hatte ich gedacht, was soll ich denn da jetzt über irgendwas sprechen? Und habe plötzlich erzählt, warum ich denke, ich habe drei Punkte erzählt, nämlich, dass ich glaube, dass jeder Angst hat und habe zugegeben, dass ich eine Zeit lang Panikattacken hatte. Da wurde es plötzlich sehr still und ich sah viele Frauen begeisternd nicken in der letzten Reihe und irgendwie so mit, oh mein Gott, erzählt sie das gerade wirklich? Und irgendwie so, oh mein Gott, endlich sagt mal jemand sowas. Dann habe ich darüber gesprochen, dass ich finde, dass nicht jede Frau eine Führungskraft werden muss. Und den dritten Punkt weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber das war, man sieht dann einfach, es passiert auch was bei den Menschen. Also die nehmen dann auch was mit und die sind dann auch, denken, ach guck mal, die hatte zweimal Panikattacken, aber so hat sie es geschafft, damit umzugehen und so hat sie daraus was Gutes gemacht. Und da wünsche ich mir einfach auch mehr Vorbilder. Also auch mit dieser Mutterrolle.
Vorbilder im Sinne von ehrlich sein und Verletzlichkeit zeigen.
Ja, weil ich finde schon, dass man oft denkt so, ja, wie kriegen die ganzen Frauen das denn hin? Also die man dann in den Medien sieht. Und es ist ja völlig klar, dass man dann an anderer Stelle wieder Abstriche machen muss. Und ich finde es dann einfach toll, wenn Frauen ehrlich zugeben, das war auch damals meine Bedingung, als ich Verena Pauster interviewt habe, habe ich gesagt, aber ich komme nur, wenn du richtig auspackst und mir sagst, wie das bei euch läuft. Und dann hat sie gesagt, habe ich überhaupt kein Problem mit zu sagen, ich habe zwei Nannies in Vollzeit, ich habe einen Personal Trainer, ich komme um 18 Uhr nach Hause, dann hat die aufgeräumt, die Betten gemacht und ich kann mich danach wieder auf die Arbeit konzentrieren. So. Und das, dann nimmt man da halt was mit und dann kann man sich überlegen, wie will ich denn mein Leben formen. Aber wenn wir immer alle nur sagen, oh, alles super, kommt halt keiner weiter und wird auch keiner glücklich.
Hast du Pläne für...
Philipp Siefer würde sagen, Weltherrschaft.
Weltrettung.
Der will ja immer die Welt retten.
Weltrettungspläne.
Darunter steht er nicht auf, fand ich großartig. Ob ich Pläne habe?
Ja, sehr konkrete Pläne, über die du vielleicht sprechen kannst.
Ich brauche dringend eine Mitarbeiterin in Festanstellung.
Kleiner Aufruf.
Genau. Das ist der erste kleine Schritt. Und dann, von da ab Vollgas.
Wir haben eine Frage, die stellen wir allen unseren Gästen. Die werden wir dir auch zum Schluss stellen.
Ist schon der Schluss gekommen?
Nee, kommt gleich. Aber dadurch, dass das eine Frage ist, die wir alle Gäste fragen, und die quasi so ein, wie sagt man das, so ein Wurf zu unserem nächsten Gast ist, ne? Muss ich dir eine Frage stellen. Und hier geht es um, wir hatten letztens im Podcast Sausan Chavely und die haben wir gefragt, welche Frage sie an unseren nächsten Gast hat, ohne zu wissen, wer der Gast ist.
Verstehst du?
Ja, habe ich
auch nicht. Weil wir immer bekommen, jedes Mal, wenn wir das so einleiten, bekommen wir so einen entgeisterten Blick, so, wie funktioniert das?
Also wir haben Sausan gefragt, was würdest du den nächsten Gast fragen, nicht wissend, wer das ist. Die Frage werden wir auch stellen, aber kommt Sausans Frage. Ich lese die mal vor, weil die ist ein bisschen länger. Und sie fragt dich, wie schaffen wir Frauen das, dass diese Ungerechtigkeit, die es gibt, was Frauen angeht, wie schaffen wir es, in einer eigentlich entwickelten Zivilisation und trotzdem kämpfen, also trotzdem darum zu kämpfen, Rechte und Anerkennung zu bekommen.
Puh, da müsste man jetzt erstmal Ungerechtigkeit definieren, ne? Was genau sie ungerecht findet.
Von deinem aus, vielleicht definier es selbst.
Ja, ist das Thema Frauenquote? ist das das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung.
Ich glaube, dahingehend.
Genau. Ja.
Und ich weiß nicht, ob sie das auch politisch so ja. einordnet, aber ne, man verfolgt gerade die Debatte um Paragraph 219a,
ja, oder
Selbstbestimmung,
den Spahnsinn.
Die wahnsinns absurde Spahnstudie, die ja. kommen soll.
Ja.
Also ich glaube, ihr Punkt so ein bisschen ist dass wir wirklich im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt wirklich in einer fortschrittlichen Zivilisation leben, wo wir eigentlich schon maßgebliche Themen schon beantwortet haben, ne? Diskutiert haben,
ja.
Große Veränderungen passiert sind, und immer noch im alltäglichen Leben, vielleicht rechtlich gesehen, gibt es Gleichberechtigung schon im Gesetz verankert, aber noch nicht gelebt durch die ja. Zivilisation. Und ich glaube, um es nicht so eine Riesenfrage zu machen, so wie siehst du, wie wirkt das in deinem Leben, so in deinem Umfeld so, wenn es darum geht, ne? Du hast eben ein paar Menschen erwähnt, die dir auf dem Weg geholfen haben oder die dir nicht geholfen haben. Ja. Und so aus deiner Perspektive, wenn es so darum geht, Gleichstellung oder immer noch kämpfen zu müssen für Dinge, die eigentlich offensichtlich sind, so wie erklärst du dir das?
Genau, weil ich habe kein Problem mit Männern zum Beispiel. Also es wird ja oft so, werden ja Männer in Führungspositionen als die Bösen dargestellt. Und das habe ich halt nicht so erlebt. Also das habe ich auch erlebt, aber dann nicht so ernst genommen. Jetzt im Journalismus zum Beispiel, wo es sehr, sehr alte Schemata noch gibt. Deswegen finde ich, kann man das immer gar nicht so auf Männer schieben oder nur auf Frauen. Also ich habe Frauen getroffen, die mich gefördert haben. Genauso habe ich Frauen getroffen, die mich haben stolpern lassen. Und genauso war es auch bei den Männern. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde das ganz toll, wenn alle schreien, Jens Spahn macht gerade Schwachsinn und helft uns, das aufzudecken und lasst uns kämpfen etc. Ich bin da manchmal, dass ich ein bisschen, weil dann schreiben ja auch alle, macht doch auch mit, teilt doch die Petition, macht doch die Aktion und so. Und dann bin ich immer ein bisschen, denke ich immer, lasst uns doch mal das große Ganze überlegen, wie kann man denn wirklich was erreichen? Also auch bei dem Hebammenmangel und wie schlecht mit Hebammen umgegangen wird etc. Also mir fehlen dann noch so die Ansätze, wie wir das große Ganze gemeinsam langfristig ändern könnten. Und ich überlege da selber, wie das gehen könnte. Und ich finde es ganz toll, dass sich ganz viele schon engagieren. Aber ich würde es gerne noch größer denken, wie man es dann auch realistisch umsetzt. Also wie bewegt man wirklich was in diesem Land, damit man seine Energien bündelt und dann auch wirklich was bewegt. Also ich kann das total verstehen, wenn jemand wütend ist und schreit und auf sich aufmerksam macht. Das finde ich auch gut. Das sind bestimmt die ersten Schritte. Aber ich glaube, man muss es größer und strategisch schlauer angehen. Und ich glaube, da könnte man eine Menge bewirken. Und es wäre doch zum Beispiel total geil, fällt mir jetzt gerade spontan ein, wenn sich eine Werbeagentur zum Beispiel mal, weil die brauchen doch immer geile Kampagnen, um Preise zu gewinnen, weißt du, wenn man das Ding mal einfach ein bisschen größer denken würde und sagen würde, okay, was sind denn unsere Themen, die wir wirklich bewegen wollen, und dann eine richtig gute Kampagne machen und dann uns richtig gut aufstellen, weil wir sind so viele Frauen mit so viel Reichweite in Deutschland, lasst uns das doch richtig geil angehen und dann richtig Ziele definieren und dann richtig das Ding durchziehen und nicht so jeder kocht sein kleines Süppchen und bewegt ein bisschen was, sondern wirklich, ja, vielleicht meldet sich eine Werbeagentur und dann gehen wir das mal richtig groß an und dann ja, knallen wir denen mal ordentlich ein von Latz und dann passiert auch was.
Jan Sausan hat im Anschluss an die Frage auch dich unbekannterweise auch eingeladen nach Berlin,
ja,
ne, zu ihren
Ladies
Büro,
Dinners.
Ja. Um das dann zu besprechen. Deswegen ist dein Impuls super, würde ich dann die Einladung einfach an deiner Stelle annehmen, mit ihr das einfach mal am Abend mal durchsprechen. Wir verbinden euch dann einfach ja. gerne, wenn du möchtest.
Ja, weil ich bin immer für, wenn was machen, dann richtig. Also dann auch wirklich richtig und nachvollziehbar und mit nachbessbaren Zielen und so. Das fände ich ganz gut.
Jetzt vielleicht direkt als Anschluss an Sausans Frage. Wenn du nicht weißt, wer unser nächster Gast ist,
ja.
welche Frage würdest du stellen?
Dann würde ich die Frau fragen, in welchen Momenten bist du so glücklich, dass du die Zeit vergisst?
Sehr schöne Frage.
Ja?
Willst du die für dich selbst mal beantworten?
Aber mir ist das ganz einfach. Also privat ist, wenn ich mit meinen Kindern spiele, wenn ich es schaffe, das Handy wirklich komplett wegzulegen, vielleicht auszumachen sogar und einfach nur mit ihnen spiele. Das hat was ganz Magisches, finde ich, sich darauf einzulassen, also ihnen zu folgen. Nicht dann, dass sie machen müssen, was ich jetzt spielen will, sondern was sie spielen wollen. Und beruflich ist es Schreiben. Also, oder eine Idee, also Texte schreiben nach wie vor, macht mich unfassbar glücklich, wenn man da im Flow ist. Oder sich was Neues auszudenken und diese neue Idee voranzutreiben. Das ist das beste Gefühl.
Woher holst du dir Inspiration?
Von allem. Allem. Also das...
Hast du ein Buch, in das du dann deine Ideen schreibst?
Nee, oder? Die guten bleiben hängen. Die okay. guten Ideen, die gehen mit einem und die nerven einen und die sagen, setz mich um und an die denkt man morgens als erstes. Und die Ideen, die man erst nachschlagen muss, da glaube ich nicht so dran. Aber zum Beispiel, ja, das echte Leben einfach. Also als ich da dieses Wochenende unverhoffterweise für mich hatte, da war, das konnte ich in 5 Minuten aufschreiben, weil ich einfach gemerkt habe, das macht gerade so irre viel mit mir. Und wenn es so viel mit mir macht, gibt es ganz bestimmt auch Frauen da draußen, mit denen das auch ganz viel macht. Und genau, da war ich in einem totalen Flow. Das habe ich dann in 10 Minuten runtergeschrieben. Und dann haben sich da wahnsinnig viele Frauen drüber gefreut. Das ist dann pures Glück.
Wir reden total oft auch über Fähigkeiten, die man sich so aneignen kann oder rechtzeitig oder frühzeitig entwickeln kann, die so relevant bleiben für das ganze Leben oder für die ganze Karriere. Und also die Frage würde ich dir auch gerne stellen, aber vielleicht mit dem Blickwinkel drauf von deiner Community. Ne? Also das, man kann ja wirklich sagen, dass du so ein Magnet bist. Also du hast was ganz Magnetisches an dir, wo du dir was aufgebaut hast, wo die Grundbasis wirklich ein Vertrauen zu sein scheint, dass die Leute sagen, die geht durch ihr Leben und macht das sichtbar und wir entscheiden, mit ihr den Weg zu gehen oder einen Teil dieses Weges zu gehen. Und du öffnest dann die Arme oder, ne, oder nimmst die Leute dann in die Arme virtuell und nimmst sie mit auf den Weg. Also wenn du sagen würdest, 3 Fähigkeiten, wo du jetzt zurückblickst auf die letzten 8+ Jahre, gemeistert hast oder gelernt hast zu meistern, um diese Community oder ne, um dieses Vibrante, was du so hast, aufgebaut hast, was würdest du da sagen, sind die Fähigkeiten?
Eines bestimmt zuhören. Also natürlich geht es auf dem Blog um mich, aber ich sehe mich nur als Stellvertreter für die Frauen, die mir da folgen und die lesen. Und ich lese jeden Kommentar und ich lese alles, was sie schreiben und bei Instagram, bei Insta-Story, auf dem Blog. Und daraus ergibt sich bei mir so ein Gefühl von, in welcher Welt sind die gerade unterwegs, in welcher emotionalen Welt und in welcher Welt bin ich gerade unterwegs. Und wenn dann diese Themen matchen für mich, wie mit dem Zeit für mich zum Beispiel, dann weiß ich so, das muss raus. Das ist ein gutes Thema, da hole ich sie ab. Also zuhören ist super wichtig.
Und es ist so, dass es nicht nur zuhören zum Hören, sondern es ist zuhören zum Verstehen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen dem wirklichen Verstehen, was gesagt wurde oder was gesagt wird.
Genau, und auch wirklich sich Menschen auch angucken, das ist ja eine große Kunst, also jemanden zu treffen und zuzuhören, was bewegt den gerade? Und da finde ich zum Beispiel die meisten Themen. Also und dann es ist, glaube ich, den Mut zu haben, ehrlich zu sein. Also dann wirklich, ich weiß noch, nach der Geburt unserer Tochter hatte ich so eine, ist mir am Nabel was gebrochen und das war eine OP, wo ich wusste, danach darf ich 4 Wochen das Kind nicht hochheben. Und dann wache ich aus der OP auf und das hatten wir alles organisiert und dann hatten die gesagt, nee, jetzt 3 Monate darfst du keins deiner Kinder hochheben. Genau, und dann ist bei uns alles zusammengebrochen, weil wir dachten, wie sollen wir denn 3 Monate schaffen, also babysittertechnisch, finanziell und alles. Und damals habe ich das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her, habe ich so einen Cut gemacht und habe aufgeschrieben, es gibt einfach so einen Punkt, an dem saß ich, genau, ich kam aus dem Krankenhaus und dann hatten wir noch alle Magen-Darm und ich hatte diese frische Narbe und ich habe im Krankenhaus nach der OP nicht geschlafen, obwohl ich vollgepumpt war mit Schlafmitteln, weil die Frau neben mir so geschnarcht hat. Ich komme nach Hause, alle haben Magen-Darm, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist vor lauter Schmerzen und Erschöpfung von der OP und wechsel nachts Betten und mein Mann auch, also der hilft ja bei allem toll mit, aber wir waren einfach am Rande unserer Kräfte und ich saß dann nachts gebeugt am Kinderbett, hab Händchen gehalten und mir gleichzeitig die Narbe gehalten und hab gedacht, das geht so nicht, so gehen wir zugrunde. Und dann habe ich gesagt, okay, komplett total cut. 3 Monate habe ich den Blog geschlossen, ich habe alles geschlossen, alle Jobs abgesagt, habe gesagt, ich weiß zwar nicht, wie ich das finanziere, aber das muss jetzt sein. Wir müssen von irgendwoher, wird das Geld schon kommen. Und dann haben wir versucht, wahnsinnig viele Babysitter zu finden, die mir helfen durch diese 3 Monate. Mein Mann hat wahnsinnig viel gemacht, unsere Eltern. Und jeder würde wahrscheinlich denken, oh mein Gott, wie schlecht für ihr Business. Und ich habe es am Anfang auch gedacht, aber ich dachte, es geht jetzt einfach nicht anders. Und dann passierte was total Krasses. Ich wurde in diesen 3 Monaten so sehr vermisst. Ich habe so viele Nachrichten gekriegt, so viel Zuspruch. Der Blog ist fast explodiert, als ich mich zurückgemeldet habe. Ich habe in der Zeit mich neu sortieren können, meinen Kopf neu ausrichten können. Danach ist es doppelt so erfolgreich weitergegangen. Und das wurde wirklich sehr belohnt. Und was man ja auch wissen muss bei diesem Blog ist ja, ich habe keine Investoren. Das heißt, ich muss jeden Monat mein Geld verdienen, um das Ding am Laufen zu halten, um meine privaten Kosten am Laufen zu halten, um alles am Laufen zu halten. Und das ist halt ganz anders als so ein Startup, wo einem jemand Geld gibt und man erstmal sich ein fettes Büro einrichtet oder so, ne? Genau, und da war ich sehr, sehr ehrlich. Also ich glaube, genau, zuhören ist eine Fähigkeit, dann wirklich ehrlich zu sein, das auch zu teilen. Und ich glaube, dieses immer wieder Neues wollen, also sich nicht mit dem zufrieden geben, was man hat. Also so eine, das habe ich stark bei Jung von Matt gelernt, das ist aber auch in mir drin, also dieses so immer geiles neues Zeug machen. Ich kann es teilweise gar nicht, weil mir dann die Mitarbeiter fehlen oder die Kohle. Ich würde so viel noch machen, wenn ich noch mehr Kohle hätte und mehr Mitarbeiter. Aber
also du hast den Blog, der super läuft, den Podcast, der mega gut läuft. Was wäre sowas Neues?
Ich mache das alles selber. Ja, weißt du, ich meine, ich bereite mich einen Tag auf einen Podcast-Gast vor. Ich mache den Podcast, ich schneide den Podcast. Das heißt, wie viel Zeit da reingeht. Ja. Das weiß immer das gar weiß keiner. Also, nee, das weiß keiner.
Das wissen wir auch. Wir haben auch 2 Podcasts und das ist so pro Episode gehen nochmal bestimmt 10, 15 Stunden pro Stunde.
Ja, und das weiß niemand. Und wenn ich dann schreibe, so, ich bin jetzt mal eine Woche offline nach Weihnachten, dann denken alle, Alter, die macht da 3 Wochen Ferien. Nee, die sitzt schon wieder im Büro und bereitet vor, dass es dann montags wieder losgeben kann. Ne?
Also wenn du sagst, Neues wollen, was gibt Neues im Moment, was du willst?
Ich habe ein neues Projekt, da darf ich leider nichts zu verraten, aber das ist der Versuch. Genau. Nein, es ist ein Projekt, das genau das versucht. Also damit traue ich mich quasi, den nächsten Schritt zu gehen. Das soll die Chance sein, noch mehr geilen Content zu machen für den Blog, aber gleichzeitig auch damit Geld zu verdienen. Auf eine neue Art und Weise. Ende März soll es losgehen. Haha, ich lache laut.
Wird schon irgendwie. Wir sprechen Ende März nochmal.
Ja, genau.
Du hast vorhin schon oder gerade die 3 Fähigkeiten angesprochen, die für dich wichtig sind oder bei denen du glaubst, dass sie wichtig sind. Wenn du dich jetzt nochmal, und das ist auch eine Frage, die wir immer unseren Gästen stellen, ist total spannend, so sich die einzelnen Antworten im Nachgang nochmal anzuhören und anzuschauen. Wenn du dich als 14-Jährige nochmal jetzt treffen würdest oder 15 oder 16, kannst dir ein Alter aussuchen, welchen Rat würdest du dir selbst auf den Weg geben?
Oh Gott, 14. Da hatte ich mir, glaube ich, gerade mit einer Freundin eine Dauerwelle. Ich durfte keine Dauerwelle haben, deswegen habe ich es heimlich in Pony gemacht, was zu einem totalen Frisurendesaster geführt hat. Ich hatte noch keine Oberweite, war verliebt in einen Jungen in der Schule, der mich irgendwann dann mal anguckt und sagt, du hast ja gar keine Brüste, mit dir kann man nicht sprechen. Das war 14. Ich glaube, ich würde dir erstmal sagen, don't worry, die Brüste kommen noch. Und man konnte schon damals mit dir sprechen. Der Vollpfosten hat es nur nicht geschnallt. Das würde ich ihr, glaube ich, sagen. Und ich glaube, ich würde dir sagen, hab keine Angst, Fehler zu machen. Ich finde, es ist halt so heftig, wie uns allen immer suggeriert wird, dass es schlimm ist, Fehler zu machen. Und das ist so ein Quatsch. Weil, das wisst ihr ja auch, das ist auch irgendwie so eine Plattitüde, aber dadurch bewegt man sich so viel schneller weiter, als wenn man immer alles richtig macht. Und da wird es auch erst richtig spannend.
Und es kommt zu dem Punkt zurück, Selbstzweifel zu haben, ne? Die einen immer wieder begleiten, weil man Angst davor hat, Fehler zu machen.
Ja, oder auch so zu sein, wie man ist. Also es ist auch total okay, anders zu sein. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass ich eine Tendenz habe zum, wie heißt das, Hochsensiblen? Also dass man so sehr stark auf Geräusche, Massen an Menschen und so reagiert. Das hat mir auch meine Psychologin gesagt und da ging mir an dem Tag auch ein Licht auf und ich dachte, ach guck, deswegen stresst mich das, in so großen Gruppen zu sein oder so. Und ja, und jeder hat da so seins, was ihm gut tut und was nicht.
Das war ein Highlight. David hat es am Anfang gesagt, Highlight, überhaupt nach Hamburg zu kommen und mit dir hier zu sprechen.
Ist es schon vorbei? Ja, nein!
Ja. Aber du hast es ja schon angeteasert, ne? Wir sprechen einfach im März nochmal. Ja.
Genau, wahrscheinlich eher April.
Ja, das ist aber, vielen Dank für deine Zeit.
Auf jeden Fall. Danke euch.
Also ich glaube, man kann dich sehr einfach online finden, und wenn man dich noch nicht kennt oder deine Projekte. Aber wenn du jetzt nochmal für diejenigen, die Spätzünder sind zu dir, über dich, wo würdest du dir gerne hinverweisen? Also wenn du irgendwie, also wenn die mehr über dich erfahren möchten.
Dann finden wir alles auf ohm.de. Das ist ein O3H, ein M3H.de.
Alles klar. Ja. Und den Podcast, wo findet man den? Wie heißt der? Der heißt Endlich Ohm.
Der heißt Endlich Ohm, gibt es bei iTunes. Ohm, genau. Bei iTunes, Spotify, Soundcloud. Ja.
Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einladung nach Hamburg. Und ja, wir sind gespannt, was dann ab März, April so passiert. Ja. Und ja, mach weiter so, weil also dein Podcast ist auf jeden Fall für mich auch eine stetige Begleitung. Oh. Und vor allem immer so ein kleiner Piekser in die Seite, über Dinge anders nachzudenken oder was zu verändern. Von daher.
Schönstes Kompliment. Vielen Dank.
Ja, und auch vielen Dank für deine Offenheit. Auch heute und generell im Podcast. Ne?
Ja, genau. Ja. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Alles Gute. Vielen Dank an Stefanie und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch auch diese Folge mit Katharina Barley an. Sie ist die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz. Und auch wenn sie eine prominente Politikerin als Person, sehr nahbar und sehr inspirierend.
Falls ihr uns einen Riesengefallen tun wollt, dann wünschen wir uns natürlich, dass ihr den Podcast hört, aber dass ihr auch dafür sorgt, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören und kennen. Und es wäre natürlich super, wenn ihr auf iTunes auch auf die Sternchen drücken könntet, um diesen Podcast zu bewerten. Und falls ihr noch etwas loswerden wollt, freuen wir uns natürlich auch immer über jeden Kommentar, über das Feedback, über Vorschläge für Gäste und was auch immer euch auf dem Herzen liegt.
Ja, teilt diesen Podcast super gerne mit euren Freundinnen und Freunden auf Twitter, Instagram Stories. Schreiben dürft ihr uns auch, falls ihr Feedback oder Wünsche für Traumgäste habt. hi@rolemodels.co. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Euer David
und eure Isa.